Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem Epheserbrief, aus dem ersten Kapitel, die Verse 15 bis 23. Darum auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf zu danken für euch und gedenke euer in meinem Gebet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, mit der er in Christus gewirkt hat. Durch sie hat er ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel, über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt der Gemeinde zum Haupt über alles, welche sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Es gibt ein Buch über die Gebete des Apostels Paulus, ein sehr gutes Buch. Und in diesem Buch erzählt der Autor folgende Geschichte. Da ist ein Ehepaar mit dem Auto unterwegs und dann sehen wir, dass da irgendwo auf der Strecke am Straßenrand ein alter Cadillac steht. Die Motorhaube ist geöffnet. Und der Fahrer, der inzwischen ja ausgestiegen war, machte einen ziemlich hilflosen Eindruck. Sie hielten an und fragten, was denn der Grund der Panne sei. Und dann kam es heraus, dieser Mann hatte es sehr eilig gehabt. Er hatte einen bestimmten Geschäftstermin, den er nicht verpassen wollte. Und da hatte er es unterlassen zu tanken. Das heißt also, er hatte kein Benzin mehr. Glücklicherweise hatten die beiden einen Reservekanister dabei und haben ihm dann ausgeholfen und haben ihn darauf aufmerksam gemacht, dass in einigen Kilometern eine Tankstelle sei, da konnte er dann tanken. Der Mann bedankte sich sehr herzlich und fuhr los. Und einige Kilometer hinter der Tankstelle trafen die beiden, dieses Ehepaar, wieder auf diesen Cadillac. Der stand wieder am Rande. Und dann hielten sie an und fragten, was denn los sei. Ja, er hätte es so eilig gehabt, dass er es nicht hätte leisten können, an der Tankstelle anzuhalten und zu tanken. Da stand er wieder da. Und der Autor des Buches gebraucht es als ein Beispiel dafür, dass wir in unserem geistlichen Leben auch oft genug unser Gebetsleben versäumen, unsere Gebete versäumen, es versäumen aufzutanken, geistlich aufzutanken. Wir haben natürlich immer eine Entschuldigung und wir leben in einer nicht gerade angenehmen Zeit, in der es sehr ruhig zugeht, sondern in einer sehr hektischen Zeit. Und da besteht eben die große Gefahr, dass man nicht mehr zur Stille kommt, zur Ruhe kommt, dass man keinen Umgang mehr pflegt mit unserem Herrn in seinem Wort und im Gebet. Das ist ein großes Problem. Der Apostel Paulus war sicherlich ein sehr viel beschäftigter Mann, aber das ließ er sich nicht nehmen. Das Gebet, das Danken, wie wir es hier gerade gehört haben, und auch die Bitte, die Fürbitte für die Gemeinde. Zunächst einmal dankt er hier, darauf wollen wir nicht so intensiv eingehen, obwohl es eine ganz wichtige Angelegenheit ist für unser Gebetsleben, dass wir immer wieder zunächst einmal auch danken für das, was Gott in Christus getan hat. Paulus führt das ja aus. In Kapitel 1, Vers 3 folgende, da geht es um die geistlichen Güter, die uns in Christus geschenkt sind. Herrliche, himmlische, geistliche Güter, die er hier aufzählt. Und er dankt dann eben auch für die Gemeinde. Er dankt für die Gemeinde in Ephesus. dass es dort Menschen gab, die durch Gottes Güte und Barmherzigkeit zum lebendigen Glauben an Christus gekommen waren. Das ist ja immer ein Wunder der Gnade Gottes. Das ist ja kein Verdienst des Menschen, sondern ist auf die ewige Erwählung von Seiten Gottes zurückzuführen. Gott in seiner großen Barmherzigkeit hatte etliche in Ephesus vor Grundlegung der Welt dazu auserwählt, zum lebendigen Glauben an Christus zu kommen. Und der Vater zog sie hin zum Sohne, sie kamen zur Erkenntnis ihrer Sündhaftigkeit und zum lebendigen Glauben an Jesus und sein wunderbares Erlösungswerk. Ein Wunder der Gnade Gottes. Nichts als Gnade konnte hier gerühmt werden. Und diese Menschen waren tatsächlich im Glauben geblieben. Und man fragt sich manchmal, was ist denn eigentlich das größere Wunder? Wenn jemand zur Erkenntnis der Sünde kommt und zum Glauben an den Herrn Jesus und von Neuem geboren wird, oder wenn er auf dem Weg des Glaubens bleibt. Ich denke, beides ist ein großes Wunder der Gnade Gottes. Und Paulus hört nicht auf, dafür zu danken. Er hat nicht irgendwann nur angefangen zu danken, sondern er bleibt dabei. Er hört nicht auf, für sie zu danken. Für den Glauben unter ihnen, den Gott gewirkt hatte in seiner Gnade, durch sein Wort, durch seinen Heiligen Geist und auch für die Liebe, die unter ihnen war, die Liebe zu allen Heiligen. Sie machten da offensichtlich keine Ausnahme, da ging es nicht nach Sympathie und Antipathie, sondern da ging es darum, dass sie die Brüder und Schwestern im Glauben ohne Unterschied liebten. Dafür dankt der Apostel Paulus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, hatte er gehört und hört nicht auf zu danken. Jetzt kommen wir zur Fürbitte und darauf legen wir heute das Schwergewicht. Paulus betet um für die Gemeinde, um den Geist der Weisheit und der Offenbarung. Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung. Das ist sein Gebet. Nun möchte man sagen, es ist doch so, dass die Gläubigen in Ephesus bereits den Heiligen Geist empfangen hatten. Sie hatten doch den Heiligen Geist. Paulus spricht davon in Vers 14. Welcher ist das Unterpfand unseres Erbes, nämlich dieser Heilige Geist, den sie empfangen hatten, als sie gläubig geworden waren? Also jeder, der zum Glauben an den Herrn Jesus Christus kommt und die Vergebung seiner Sünden empfängt, durch das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, hat den Heiligen Geist empfangen. Er ist das Unterpfand unseres Erbes, das heißt die Anzahlung unseres Erbes. Irgendwann kommt dann eben der Augenblick, wo wir das volle Erbe ausgezahlt bekommen. Jetzt haben wir im Heiligen Geist eine Anzahlung. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Das heißt, wir sind ein für allemal ein Eigentum Gottes durch Jesus Christus. Zum Lob seiner Herrlichkeit. Also sie hatten den Heiligen Geist. Das ist zunächst einmal wichtig. Aber nun betet der Apostel Paulus darum, dass Gott, der Vater der Herrlichkeit, ihnen gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung. Wie passt das zusammen? Nun, das Letztere schließt das, oder das Erstere schließt das Letztere nicht aus. Die Tatsache, dass wir den Heiligen Geist empfangen haben, als wir gläubig wurden, an den Herrn Jesus, schließt nicht aus, dass wir jetzt auch weiter darum beten, dass dieser Heilige Geist uns vermehrt geschenkt wird. Dass er sein wunderbares Werk vermehrt in uns tun möchte. Paulus nennt ihn hier den Geist der Weisheit und der Offenbarung. Das heißt also, er ist der Geist, der Heilige Geist, die dritte Person der Gottheit, ist der Geist, der um die Herrlichkeit Gottes weiß, der die Herrlichkeit Gottes kennt, der die Tiefen Gottes erforscht, wie Paulus sagt im 1. Korintherbrief. Er ist dieser Geist, der allein weiß, was in Gott ist. Er kennt die Herrlichkeit Gottes. Und Unser Wissen und Verstand ist, wie der Liederdichter es sagt, mit Finsternis umhüllet. Das heißt also, wir erkennen die Herrlichkeit Gottes von Natur aus nicht. Wir wissen nichts von Gott. Wir wissen nicht, wer er ist, und wir wissen auch sein Tun nicht zu schätzen. Wir sind blind für die Herrlichkeit Gottes, blind für das Wesen Gottes, machen uns von Natur aus unsere eigenen Vorstellungen von Gott. Das ist ja das Wesen der Religion. Das religiöse Wesen besteht darin, dass der Mensch anfängt von sich aus, vom Menschen aus Schlüsse auf das Wesen irgendeines Gottes zu ziehen. Eine Projektion, so könnte man sagen, der eigenen Vorstellungen und Gedanken. Das ist Religion. Aber der Mensch tappt dabei immer im Dunkeln. Er weiß nicht, wer Gott eigentlich ist und was er an ihm hat. Deshalb auch die Unsicherheit in allen Religionen im Blick auf das ewige Heil. Die Menschen wissen nicht, mit wem sie es eigentlich zu tun haben und woran sie sind im Blick auf ihr Heil. Deshalb sind sie total verunsichert und versuchen auf alle mögliche Art und Weise, diesen Gott, den sie im Grunde genommen gar nicht kennen, oder aber, wenn wir es so formulieren, diesen Gott, der eine Projektion ihrer eigenen Wünsche und Vorstellungen ist, in irgendeiner Weise versuchen sie, ihn zufriedenzustellen, sodass sie zu einer, teilweisen, möchte man sagen, Ruhe kommen in ihren Herzen. Aber sie kennen ihn nicht. Den lebendigen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der uns geschaffen hat, den kennen sie nicht. Aber der Heilige Geist, die dritte Person der Gottheit, kennt diesen Gott. Darum wird er genannt hier von Paulus als der Geist der Weisheit. Aber er ist nicht nur der Geist der Weisheit, der die Tiefen Gottes erforscht, sondern er ist auch der Geist der Offenbarung. Das bedeutet, dass dieser Geist der Weisheit, der Heilige Geist, uns nun das offenbart, was er über Gott weiß, über den Vater und den Sohn. Darum ist er der Geist der Offenbarung, oder man könnte auch übersetzen wörtlich mit der Hüllenwegnahme. Wir haben das vielleicht schon mal irgendwo gesehen, dass ein Denkmal eingeweiht worden ist. Dieses Denkmal war zuvor, diese Skulptur oder was es auch immer sein mag, war zuvor verhüllt mit irgendeinem schönen Tuch. Man konnte nicht erkennen, was steckt dahinter. Nun wird dieses Tuch weggezogen, diese Hülle wird weggenommen und man sieht dieses Denkmal, man hat es vor Augen. Und so nimmt der Heilige Geist die Hülle hinweg von Gott, dem Vater und Christus, die Hülle, die im Grunde genommen auch ihre Wurzeln hat in unserer Blindheit, und öffnet uns den Blick für die Herrlichkeit Gottes. Uns aber, so sagt Paulus, hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist. Das also, wofür wir von Natur aus blind sind, hat uns Gottes Geist gezeigt, hat er uns geoffenbart. Darum ist es so wichtig, dass wir darum beten, dass uns der Geist der Weisheit und der Offenbarung vermehrt geschenkt wird, beziehungsweise dass er ein tieferes Werk tut an unserer Seele und an unseren Herzen. Es geht also um eine tiefere Gotteserkenntnis. Ihn zu erkennen, so sagt der Apostel Paulus hier. Ich gedenke euer in meinem Gebet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Das ist also das Entscheidende für uns alle, immer wieder aufs Neue. Wir merken also, hier geht es zunächst nicht um irgendwelche Aktivitäten. Das ist auch wichtig im Reiche Gottes. Auch die Arbeit, die eine Martha tut in ihrer Küche, ist eine wichtige Arbeit. Aber Priorität hat das, was die Maria getan hat. Sie setzte sich hin zu den Füßen Jesu und hörte ihm zu. Gott offenbarte ihr durch die Worte Jesu seine Herrlichkeit. Sie hatte Gemeinschaft mit ihm. Und das ist das Entscheidende, immer wieder in unserem persönlichen Glaubensleben und auch im Leben der Gemeinde Jesu. die Gemeinschaft mit ihm. Und dazu ist es nötig, dass wir ihn erkennen, und zwar immer besser kennenlernen. Und das geschieht durch das Lesen des Wortes Gottes und durch das Gebet. Herr, öffne mir doch die Augen dafür, dass ich deine Herrlichkeit schaue. Und uns offenbart sich Gott in seinem Wort. Das kann man gerade in unserer Zeit nicht oft genug betonen. Das geschieht nicht durch irgendwelche Visionen oder dergleichen, sondern das geschieht durch die Betrachtung des Wortes Gottes, des geschriebenen Gotteswortes in der Bibel. Da offenbart sich die Herrlichkeit Gottes durch den Heiligen Geist. Deshalb lesen wir die Bibel und darum beten wir darum, Herr, wirke durch deinen Geist an unseren Herzen, dass wir deine Herrlichkeit erkennen. Deine Herrlichkeit schauen, dass wir dich besser kennenlernen. Wir sollten also nach 20, 30 Jahren Nachfolge Jesu den Herrn besser kennen als am Anfang. Wir sind und bleiben in uns selbst Sünder und erkennen auch unsere Sündhaftigkeit deutlicher und klarer. Je näher wir dem Licht kommen, desto deutlicher erkennen wir die Finsternis unseres natürlichen Herzens, aber wir lernen ihn auch besser kennen. Und die Freude an ihm und an dem, was er ist und was er für uns getan hat, wird größer mit der Zeit. Auch die Liebe zu ihm wächst. Worin erkennen wir Gott? Nun zunächst einmal in seiner Schöpfung. Das ist die Schöpferherrlichkeit Gottes, davon spricht Paulus im Römerbrief. Als er in Athen das Wort Gottes verkündigte, weist er die Athener darauf hin, sie beteten ja auch unter anderem zu einem unbekannten Gott, für den sie einen Altar errichtet hatten, dessen Namen sie aber nicht kannten. Und Paulus knüpft da an und stellt ihnen nun diesen unbekannten Gott vor, der sich in Jesus Christus geoffenbart hat, indem er zunächst einmal darauf hinweist, dass dieser Gott alle Menschen geschaffen hat, dass sie alle von ihm abstammen. Er zeigt ihnen also die Schöpferherrlichkeit Gottes, dieses Gottes, den sie noch nicht kannten. Und das ist ja etwas, was man uns und besonders unseren Kindern in den Schulen heute rauben will. Durch die sogenannte Evolutionstheorie. Da wird die Schöpferherrlichkeit Gottes verdunkelt. Das ist etwas ganz, ganz Entscheidendes, was da geschieht. Ein Dammbruch von Seiten der Finsternismächte. Und wie wichtig ist das, dass wir von der Gemeinde aus die Kinder darin unterstützen, darauf zu vertrauen, dass auch im Blick auf die Schöpfung das Wort Gottes unfehlbar ist. Das, was die Bibel lehrt über die Schöpfung, das ist wahr. Und da gehen wir grundsätzlich zunächst einmal davon aus, dass Gott diese Welt geschaffen hat. Und zwar so, wie es auf den ersten Seiten der Bibel geschildert wird, beschrieben wird. Das ist wichtig, dass wir unseren Kindern da den Rücken stärken und sie ermutigen, auch etwas dagegen zu setzen, gegen diese verderbliche Lehre der Evolutionstheorie. Letztlich geht es dem Widersacher Gottes darum, Gott zu verunehren und ihn zu verdunkeln, seine Genialität in der Schöpfung zu verdunkeln. Also das ist die eine Offenbarungsquelle Gottes, die Schöpfung, auch wenn vieles schon kaputt gegangen ist im Laufe der Zeit. Das hängt mit dem Sündenfall zusammen. Die Schöpfung ist ja nicht mehr das, was sie einmal war, als sie ganz frisch aus der Hand Gottes hervorgegangen ist. Das wissen wir. Zwar nicht alles, was wir in der Schöpfung beobachten, lässt Rückschlüsse ziehen auf das Wesen Gottes, wenn es immer wieder darum geht, dass das Stärkere das Schwächere eliminiert, dann ist das ja nun nicht das Wesen Gottes. Aber es gibt auch viele, viele Dinge in der Schöpfung, in der Natur, die wir beobachten, an denen wir uns erfreuen können, aber nicht nur an denen wir uns erfreuen können, sondern hinter denen wir eben unseren Gott sehen in seiner Herrlichkeit. Wir haben ja doch noch eine ganz andere Dimension, ihr Lieben. War der Mensch ohne Christus, der natürliche Mensch, so wie er ist, ohne den Heiligen Geist, kann auch große Freude empfinden an der Natur, an der Schöpfung. Aber er sieht eben dahinter nicht die Herrlichkeit Gottes. Seine wunderbaren Gedanken, seine Macht und Herrlichkeit, dafür ist er blind. Aber es gibt für ihn, so sagt Paulus, keine Entschuldigung, wenn er Gott ablehnt. Eigentlich könnte er aus dem Ganzen, aus dem, was er vor Augen hat und erforscht, den Rückschluss ziehen, dass es einen lebendigen Gott gibt, der das alles ins Leben gerufen hat. Also, die Schöpfung ist eine Offenbarungsquelle, dann die Geschichte des Volkes Israel, ich will das nur ganz kurz andeuten, da hat Gott sich in besonderer Weise geoffenbart in seinem Volk Israel, und zwar in Sonderheit dadurch, dass er diesem Volk sein Wort gegeben hat. Das ist das Entscheidende. Gott hat sich diesem Volk geoffenbart durch die Propheten, er hat ihm das Wort anvertraut, im Unterschied zu den sogenannten Nationen. So dass sie ein Licht sein sollten unter den Völkern, ein Hinweis auf diesen Gott, der sich ja in seiner Herrlichkeit besonders offenbart hat, als er dieses Volk aus der Knechtschaft Ägyptens herausgeführt hat. Darauf nimmt das Volk Israel ja immer und immer wieder Bezug. Das ist also die andere Offenbarungsquelle Gottes, seine Geschichte mit Israel, auch seine Geschichte mit der Völkerwelt. Und das dritte und letzte und das ganz Entscheidende ist eben die Offenbarung Gottes in Jesus Christus, seinem lieben Sohn. Hier sehen wir also, wer Gott wirklich ist. Wer mich sieht, sagt der Herr Jesus zu Philippus, der sieht den Vater. Was fragst du mich denn, oder was sagst du denn zu mir, zeige mir den Vater. Philippus, wer mich sieht, der sieht den Vater. Der sieht die Herrlichkeit des Vaters, das Wesen des Vaters. Der sieht seinen Liebesratschluss, seine Gedanken. Gott hat sich geoffenbart in seinem lieben Sohn, unserem Herrn Jesus Christus. Er ist das Ebenbild des himmlischen Vaters. Gott kam auf diese Erde, um seine Herrlichkeit in seinem Sohn deutlich zu zeigen, zu offenbaren. Und wir sehen seine Herrlichkeit im Wort. Nirgendwo sehen wir den Herrn Jesus schöner als in seinem Wort. So hat Johannes Seitz einmal gesagt. Ja? Und das stimmt. Da freuen wir uns über unseren Vater im Himmel, weil wir an Jesus Christus sein Wesen erkennen. Seine überaus große, wunderbare Liebe zu uns Sündern, seine Gnade, seine Treue, sein Erbarmen mit unserem Elend. Also, dazu ist nun der Heilige Geist ausgegossen worden, damit wir Gott erkennen, im Angesicht, ganz besonders und entscheidend, im Angesicht seines lieben Sohnes. Er weist uns immer wieder auf Christus hin und am allermeisten auf das Kreuz, auf den Gekreuzigten. Wir müssen darauf achten, dass wir auch in unseren Predigten immer wieder versuchen, die Brücke zu schlagen zum Kreuz, zur Kreuzesbotschaft. Das ist ganz entscheidend. Spuren zum Kreuz. Hier offenbart sich Gott in ganz wunderbarer Weise. Da, wo er für den natürlichen Menschen, wo der natürliche Mensch nichts Schönes erkennen kann, nämlich in dem Gekreuzigten, da offenbart uns der Geist der Weisheit und der Offenbarung die Schönheit Gottes, dort am Kreuz. Dort, wo er am verhöhnsten, da ist er mir am schönsten. Deshalb fühle ich mich am wohlsten in der Mitte des Evangeliums, in der Kreuzesbotschaft. Immer wieder leitet mich der Heilige Geist, wenn ich Abschnitte lese in der Bibel, hin zur Mitte des Evangeliums. Und da komme ich dann auch zur Ruhe im Blick auf mein Sündersein, weil ich weiß, da habe ich alles, aber auch alles in ihm, was vor Gott Bestand hat. Eine vollkommene Gerechtigkeit, da fehlt nichts. Liebe zu Gott, Liebe zum Nächsten. Alles, was Gott fordert im Gesetz, hat er mir geschenkt in seinem lieben Sohn. Da bin ich vollkommen in Christus. Und das ist immer wieder Grund meiner Freude. Vergebung der Sünden. Mit Christus gekreuzigt sein. Das ist es, was wir am Kreuz und in der Auferstehung Jesu vor Augen haben. Darum betet Paulus um diesen Geist der Weisheit und der Offenbarung, damit wir ihn besser erkennen. Ich muss jetzt ein bisschen eilen, sonst wird zu viel für uns. Das Zweite, warum Paulus hier bittet, ist um erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Was bedeutet das? Nun, der Heilige Geist der Weisheit und Offenbarung richtet unsere Blicke auf die zukünftige Herrlichkeit, auf das Erbe, das wir einmal antreten dürfen. Im Schauen, jetzt im Glauben. Und jetzt haben wir nur einen kleinen Vorgeschmack davon. Wir haben einen Vorgeschmack davon, durch den Glauben an Gottes Wort. Aber dann wird die ganze Herrlichkeit Gottes, die uns geschenkt ist als Erbe, für uns offenbar sein. Wir werden ihn sehen, wie er ist, und das ist die Herrlichkeit des Himmels, ihr Lieben. Die Bibel ist ja sehr zurückhaltend im Blick auf das, was uns im Himmel einmal erwarten wird. Vielleicht ist uns das schon mal einmal aufgefallen. Sie schildert das nicht so detailliert. Es gibt wohl hier und da Aussagen in der Offenbarung des Johannes, wird der Vorhang für einen Augenblick zurückgezogen, wir tun einen Blick hinein in die himmlische Herrlichkeit, wir denken an das neue Jerusalem. Aber im Großen und Ganzen müssen wir sagen, bekommen wir wenig Einblicke in Einzelheiten dessen, was uns erwartet in der ewigen Herrlichkeit. Und Petrus drückt es verneinend aus, weil er keine anderen Worte findet. Er sagt, dieses Erbe ist unverweltlich. Ja, und es ist unbefleckt. Er weiß nicht, wie er es anders ausdrücken soll. Wir wissen also nicht so viel von dem, was uns erwarten wird. Aber eins ist klar, wir werden Gemeinschaft haben mit dem Vater und dem Sohn. Und das ist das Entscheidende. Wir werden die Herrlichkeit Gottes sehen. Der Himmel besteht darin, dass dort allezeit der Wille Gottes geschieht, und der Himmel, die Herrlichkeit des Himmels besteht darin, dass wir vollkommene Gemeinschaft haben werden mit dem Sohn und mit dem Vater und auch untereinander. Ja? Das, was uns im Miteinander jetzt in dieser Zeit manchmal so viele Probleme bereitet, das wird dann gänzlich überwunden sein. Der Geist Gottes öffnet uns dafür die Augen, dass wir uns darauf freuen können, auf diese Herrlichkeit. Hier ist von Hoffnung die Rede, gemeint ist das Hoffnungsgut, das Erbe an sich. Man kann es auch hier etwas anders verstehen, aber darauf will ich jetzt nicht näher eingehen. Nämlich umgekehrt dann in dem Zusatz, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes ist für die Heiligen, hat Luther übersetzt. Man kann auch übersetzen mit in den Heiligen, und dann bedeutet das, dass wir das Erbe Gottes sind. Einmal ist er unser Erbe und zum anderen sind wir sein Erbe, an dem er seine ganze Freude hat. Wir sind wertgeschätzt, und zwar um Jesu willen, weil er uns in Christus sieht. Aber das nur jetzt einmal so am Rande vermerkt, als eine andere Möglichkeit des Verständnisses. Und drittens und letztens, Paulus betet, und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist. Also er betet um erleuchtete Augen, dass wir das sehen, ja, dass wir das erkennen, im Glauben. Nicht mit den natürlichen Augen, sondern mit den Augen unseres Herzens. Die sollen geöffnet werden durch den Heiligen Geist, damit wir dieses Erbe erkennen, die Herrlichkeit dieses Erbes erkennen. Und welche Freude Gott hat an seiner Gemeinde. Und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist. Paulus betet also darum, dass Gott uns die Augen dafür öffnet, welch eine Kraft uns zur Verfügung steht, um dieses Ziel ewiger Herrlichkeit einmal erreichen zu können. Es könnte ja doch bei dem einen oder anderen, und es geschieht auch immer wieder, dahin kommen, dass er angefochten ist und denkt, angesichts der großen Nöte, auch der Dinge, die in Zukunft noch auf die Gemeinde Jesu, vielleicht auch hier bei uns im Westen, zukommen können. Schaffen wir das überhaupt? Erreichen wir dieses Ziel? Werden wir auch dahin kommen, Und Paulus sagt, ganz gewiss werdet ihr dahin kommen. Gott möchte euch die Augen dafür öffnen, welch eine Kraft euch zur Verfügung steht, alle Hindernisse in dieser Zeit und Welt zu überwinden. Und dann kommt er auf diese Kraft zu sprechen. Was ist das für eine Kraft, die uns zur Verfügung steht? Es ist die Kraft, durch die wir zum Glauben gekommen sind, aber was ist das für eine Kraft? Und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, jetzt kommt es, mit der er in Christus gewirkt hat, durch sie hat er ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel. Das heißt also, euch steht die Kraft zur Verfügung und die Kraft ist in euch wirksam, die Christus von den Toten auferweckt hat. Dieselbe Kraft, die den Herrn Jesus Christus aus dem Grab herausgeholt hat, dieselbe Kraft ist es, die in euch Glauben gewirkt hat. Glauben ist also nicht ein menschliches Werk. Die in euch Glauben gewirkt hat an den Sohn Gottes und die euch befähigt dazu, an Ziel ewiger Herrlichkeit zu gelangen. Es ist also eine unendliche Kraft Gottes, die in uns, die wir glauben, wirksam ist. Das ist damit gemeint. Paulus nimmt also hier nicht auf die Schöpferkraft Gottes, die Schöpferkraft im Blick auf die natürliche Welt Bezug, sondern er spricht hier von der Schöpferkraft Gottes in diesem Auferstehungsgeschehen unseres Herrn Jesus Christus. Und er fügt noch hinzu, es ist die Kraft, die Jesus nicht nur auferweckt hat von den Toten, sondern die ihn zu seiner Rechten im Himmel gesetzt hat. Und jetzt kommt's ganz massiv. Über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft, und alles, was sonst einen Namen hat, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Also, welche Mächte auch immer es geben mag, in dieser Zeit, in der sichtbaren, in der unsichtbaren Welt, in dieser Zeit, in der zukünftigen Welt, welche Mächte auch immer man sich vorstellen kann und existieren, es sind ja ganz reale Mächte, die existieren, Finsternismächte und göttliche Mächte, was es auch sein mag, Christus steht drüber. Gott hat ihn in seiner Kraft zur Rechten seiner göttlichen Majestät gesetzt. Und diese selbe Kraft, die das getan hat, sagt der Apostel Paulus, diese selbe Kraft ist in euch, die ihr glaubt, wirksam. Welch eine Kraft steht uns da zur Verfügung? Wir brauchen geöffnete Augen dafür und dass sie uns zur Verfügung steht, dass wir Anteil haben an dieser Kraft Gottes, an der Auferstehungskraft Gottes, an der Erhöhung, an seinem über allen Mächten stehen, wird deutlich in den Versen 22 und 23, wo Paulus schreibt, und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt, der Gemeinde, zum Haupt über alles, welche sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Das heißt also, die Gemeinde ist der Leib Christi, er ist das Haupt, wir sind der Leib und in der Gemeinde insgesamt, nicht in jedem Einzelnen, jeder Einzelne hat Teil daran, aber insgesamt in der Gemeinde, wohnt die ganze Fülle Christi. Das heißt also, was Christus gehört, das gehört auch der Gemeinde. Ist Christus auferstanden von den Toten, ist auch die Gemeinde geistlich auferstanden, wird auch einmal leiblich auferstehen. Ist Christus erhöht und steht er über allen Mächten, ist auch die Gemeinde Jesu jetzt schon in das himmlische Wesen versetzt und steht über allen Mächten. Dafür brauchen wir erleuchtete Augen des Herzens, um das zu erkennen. Kein Mensch erkennt das von sich aus. Wir sind blind dafür. Aber wenn der Heilige Geist unsere Herzen erfüllt, dann wird das für uns und ist das für uns Realität. Realität ist es auch an sich, aber dann wird es auch für uns zu einer Realität. Und wenn wir dann hin und wieder am Boden liegen, drunter liegen, und das geschieht ja auch immer wieder, das lehrt unsere Erfahrung, dann dürfen wir doch wissen, Er steht drüber. Und letztlich stehen auch wir drüber in ihm und durch ihn. Über all den Schwierigkeiten und Problemen, auch über den satanischen Mächten, die uns bedrängen wollen, die uns immer wieder das Leben schwer machen. Wir stehen in ihm drüber. Denn die Gemeinde Jesu ist der Leib Christi. Wir sehen also, wir haben Anteil an diesem ganzen Reichtum. Es gibt da die Geschichte von einem Farmer, der ein sehr, sehr armseliges Leben führte. Ein Leben wirklich in großer Armut. Und eines Tages tauchte eine Gesellschaft auf und wollte schauen, ob es nicht da in dieser Gegend Öl gäbe. Und man fing an, auf seinen Ländereien zu bohren. Und tatsächlich, man stieß auf Öl. Und nun war dieser Mann ein reicher Mann. Ich sage nun, war er es jetzt erst? Nein, er war es zuvor auch schon. Er wusste nur nichts um diesen Reichtum. Jetzt wurde dieser Reichtum offenbar. Und du und ich, wir wissen manchmal nichts von diesem Reichtum der Herrlichkeit Gottes, seiner Kraft, seiner Macht. Dein ist das Reich, dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit. Aber wenn Gott uns die Augen öffnet durch den Geist der Weisheit und der Offenbarung, durch sein Wort, dann merken wir und spüren wir, wie unendlich reich wir sind in Christus Jesus. Welch ein Reichtum an Gnade, an Kraft und Herrlichkeit uns hier zur Verfügung steht. Darum die Bitte des Apostels Paulus um erleuchtete Augen des Herzens. Lasst uns doch dieses Gebet übernehmen, das Paulus hier für die Gemeinde in Ephesus und auch für andere Gemeinden gesprochen hat. Herr, öffne mir doch die Augen, dass ich sehe. Lass mich doch deine Herrlichkeit schauen, wie Mose gebetet hat. Öffne auch den anderen die Augen dafür, dass sie sehen. Zum Schluss erinnere ich an diese schöne Geschichte aus dem Alten Testament, die Geschichte von Elisa und seinem Diener Gehasi. Als sie sich in Dothan befanden, auf der Flucht vor den Aramäern, da steht Gehasi, der Knecht Elisa, morgens früh auf, er geht auf den Balkon, so würden wir heute sagen, und dann kriegt er einen Riesenschreck. Was sieht er nämlich? Er sieht das gewaltige Heer der Aramäer. Sie sind, die beiden, umgeben, umzingelt von ihren Feinden. Eine ausweglose Situation. Oh weh, mein Herr, sagt Gehasi. Elisa schaut sich die Sache an und dann betet er für seinen Knecht Gehasi. Herr, öffne ihm die Augen, dass er sieht. Und dann werden die Augen Gehasis geöffnet und was sieht er nun? Er sieht nicht nur das Heer der Aramäer, sondern was sieht er? Er sieht die himmlischen Heerscharen, das Heer Gottes, dieses gewaltige himmlische Heer. Und genau das ist es, was wir brauchen. Herr, öffne uns doch die Augen, dass wir nicht stehen bleiben mit unseren Blicken bei dem, was uns im Augenblick so viel Not macht und was uns an Hindernissen auf dem Weg liegt und wo wir denken, wir kommen nicht darüber hinweg. Öffne uns doch die Augen für deine Wirklichkeit, für deine Herrlichkeit, für deine Größe, Macht und auch ganz besonders für deine Gnade, die du geoffenbart hast in deinem Sohn, unserem Herrn Jesus Christus. Der Herr mag es uns schenken, dass wir erstens einen klareren Blick bekommen für das Wesen Gottes, dann zweitens, dass wir einen klaren Blick bekommen für die zukünftige Herrlichkeit, der wir entgegengehen, für das Erbe, das auf uns wartet, und drittens für die Macht und Kraft Gottes geoffenbart in der Auferstehung und in der Erhöhung unseres Herrn Jesus Christus. Amen.